Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
19 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Die Themen dieser Sendung. Cisalpino stellt die neuen Züge vor. Ein Gespräch darüber, wie es kam, dass die für ihren eigentlichen Bestimmungszweck nicht taugen. Das isländische Parlament stimmt für den Beitritt zur EU. Eine Wende in der Not. Mit JP Morgan meldet die zweite US-Investmentbank einen Milliarden-Quartalsgewinn. Peking meldet ebenfalls sehr gute Quartalszahlen, sozusagen 7,9% Wachstum für die China AG. Lufthansa will eine Milliarde pro Jahr sparen, aber nicht bei der Swiss. Und Fußball hatte immer schon mit Geld und mit Szenen zu tun, beispielsweise in den 50er Jahren, als mit Schottfonds-Biel und Kantonal Neuenburg die Uhrenstädte groß herauskamen und dann mit der gleichen Industrie auch wieder untergingen. Echo der Zeit, am Mikrofon Kaspar Selk. Zuerst jetzt Ursula Vogler mit dem Nachrichtenüberblick.
Das Bahnunternehmen Cisalpino hat nach monatelangen Verzögerungen seine neuen Züge vorgestellt. Ab nächstem Montag kommen zwei Züge auf der Strecke Genf-Mailand zum Einsatz. Eigentlich hätten sie schon vor 2 Jahren fertig sein sollen und bestellt waren 14 Züge. Zudem können die neuen Cisalpini vorerst nicht wie vorgesehen auf der Gotthardlinie eingesetzt werden, weil sie den technischen Anforderungen nicht entsprechen. Das von der Finanzkrise besonders schwer getroffene Island rückt näher zu Europa. Nach langer Debatte beschloss das Parlament mit knapper Mehrheit, bei der Europäischen Union einen Beitrittsantrag einzureichen. Sollten die 27 EU-Mitgliedstaaten die Aufnahme des nordischen Landes befürworten, muss anschließend das isländische Volk über den Beitritt abstimmen. In Brüssel sagte EU-Kommissionspräsident Barroso, der isländische Beschluss zeige, welche Hoffnungen mit Europa verbunden würden. Nach der amerikanischen Investmentbank Goldman Sachs meldet auch die US-Großbank JP Morgan Chase überraschend gute Zahlen. Sie schloss das zweite Quartal mit einem Gewinn von 2,7 Milliarden Dollar ab. Das sind 36% mehr als in der Vorjahresperiode und deutlich mehr als Experten erwarteten. JP Morgan bleibt mit diesem Milliardengewinn trotz Finanzkrise weiterhin in den schwarzen Zahlen. Erst kürzlich bezahlte die Bank 25 Milliarden Dollar an Staatshilfen zurück. Russland will den Mord an der russischen Menschenrechtsaktivistin Natalia Estemirova aufklären. Er sei dazu entschlossen, hat der russische Präsident Medvedev bei einem Treffen mit der deutschen Bundeskanzlerin Merkel im bayerischen Schleißheim erklärt. Merkel forderte Russland auf, dies auch wirklich zu tun. Nicht wie in anderen Fällen, etwa jenem der Journalistin Polikowskaja. Auch Menschenrechtsorganisationen verlangen eine lückenlose Aufklärung. Die Regierungschefs der beiden Atommächte Indien und Pakistan haben sich zu Gesprächen getroffen. Dies am Rande des Gipfels blockfreier Staaten im ägyptischen Sharm el-Sheikh. In einer Erklärung kündigten sie an, gemeinsam gegen den Terrorismus kämpfen zu wollen. Das Gespräch war das dritte hochrangige Treffen zwischen den Nachbarstaaten seit den Attentaten in Bombay im November letzten Jahres. Die indische Regierung macht pakistanische Extremisten für die Anschläge verantwortlich, bei denen mehr als 170 Menschen getötet wurden. Pakistan weist die Vorwürfe zurück, will nun aber 5 Verdächtige vor Gericht stellen. In Iran ist der langjährige Chef der Atombehörde, Gholam Reza Akhazadeh, zurückgetreten. Das berichtet die halbamtliche iranische Nachrichtenagentur ISNA. Gründe für den Rücktritt wurden nicht genannt. Als Chef des umstrittenen iranischen Atomprogramms war Akhazadeh auch für die Urananreicherung und den Bau von Zentrifugen zuständig. Die Schweizer Wettbewerbshüter nehmen erneut Kreditkartenfirmen unter die Lupe. Es geht um die Gebühren, die Visa und Mastercard den Geschäften für Zahlungen mit der Kreditkarte verrechnen. Vor 4 Jahren hatten sich die Kreditkartenfirmen verpflichtet, diese Gebühren zu senken. Nun prüft die Wettbewerbskommission, ob es eine neue Regelung braucht. Das Schweizer Fernsehen überträgt auch in Zukunft die Spiele der Fußball Champions League, und zwar mindestens bis 2012. Die SRG hat mit dem Europäischen Fußballverband einen neuen Vertrag ausgehandelt. Dieser sieht unter anderem vor, dass pro Saison nicht mehr 25, sondern 34 Spiele übertragen werden können. Der Däne Nicky Sørensen hat die 12. Etappe der Tour de France von Tonnerre nach Vittel gewonnen. Zweiter wurde der Franzose Laurent Lefebvre. Gesamtleader bleibt der Italiener Rinaldo Nocentini. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.539 Punkten plus 1,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 8.629 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 51,89 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 0,754. Das Wetter. Am Abend ist es noch meist sonnig, in den Bergen und im Jura sind lokale Gewitter möglich. Morgen Freitag ist es im Osten mit Föhn kurz sonnig, sonst gibt es in der ganzen Schweiz kräftige Gewitter, lokal mit Hagel- und Sturmböen und vor allem sehr großen Regenmengen. Die Temperatur erreicht vor der Gewitterfront 25, mit Föhn knapp 30 Grad, nachher sind es nur noch 18 Grad, im Süden 26 Grad. Am Samstag regnet es kräftig, dann hält es auf. Am Sonntag wird es nach einigen Regenfällen wieder sonnig. Im Süden ist es dank Nordföhn zunehmend sonnig. Die Temperatur liegt im Norden bei 20, im Süden bei 26 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 2, DRS 4 News und der DRS Musikwelle. Der langsamste Hochgeschwindigkeitszug. Im neuen Cisalpino kann man die Landschaft weiterhin genießen, wie es dazu kam. Die schnellste Wende. Islands Ablehnung der EU ist in einem halben Jahr ins Gegenteil umgeschlagen. Der harte Schnitt nach der Swiss rückt Christoph Franz jetzt auch der Lufthansa zu Leibe. Der kaltblütige Mord nach Anna Politkovskaya wird jetzt die nächste Frau erschossen, die sich um die Tschetschenen scherte. Die erstaunliche Quartalszahl: China macht vorwärts, 7,9% Wachstum. Und das Geld im Fußball, das spielte schon in den 50er Jahren eine Rolle. Aber anders. Echo der Zeit, eine Sendung, die Sie auch als Podcast abonnieren können, auf drs.ch. Das Ding sieht schnittig aus, daran gibt es überhaupt keine Zweifel. Am Rest schon. Der neue Cisalpino, der heute im Wallis offiziell vorgestellt wurde, wird zwar am Montag in Betrieb genommen, aber er wird am Gotthard nicht schnell fahren können. Die Neigetechnik entspricht nicht den Schweizer Vorgaben. Und das wissen wir heute, 2 Jahre nachdem der Zug ursprünglich hätte fahrbereit sein sollen. Damit kann das Rollmaterial, das die Schweizer Zentren mit Norditalien verbinden soll, die längst feststehenden Fahrpläne nicht einhalten. Walter von Andrian ist Chefredaktor des Fachblattes Schweizer Eisenbahnrevue. Ich fragte ihn, was ist das Problem?
Der Zug ist etwas zu schwer, das ist aber nicht das entscheidende Problem am Gotthard. Am Gotthard sind die Führungskräfte zu groß und die Führungskräfte hängen nicht nur vom Gewicht ab, sondern auch von der Führung der Radsätze im Drehgestell. Die ist zu hart.
Das heißt, der Zug ist so konzipiert, dass er auf Geradeauslinien sehr, sehr schnell fahren kann und da stabil ist, aber dafür in den Kurven sozusagen zu hart eingestellt. Verstehe ich das richtig?
Ganz genau. Die Achsführung ist so gefedert, dass der Zug auf den italienischen Neubaustrecken 250 fahren kann und stabil fährt. Aber damit passt er sich schlecht in Kurven an und das führt zu großen Führungskräften in den Kurven. Und die sind zu groß für den Gotthard.
Kann man das nicht ändern? Kann man die einzelnen Achsen nicht etwas weicher einstellen?
Das kann man, aber dann muss man den Zug umbauen. Man muss in Italien das ganze Zulassungsverfahren wiederholen und er fährt dann bei höheren Geschwindigkeiten nicht mehr stabil.
Das heißt, man hat ein Problem, das man lösen muss, darauf kommen wir zu reden. Aber wie kommt denn die Cisalpino AG und ihre Aktionäre, die SBB, überhaupt in eine solche Situation, dass man jahrelang an einem Produkt herumbastelt, herumbetteln muss, das nie richtig funktioniert? Hätte man da nicht viel früher anders agieren müssen?
Die SBB haben seit mehr als 10 Jahren nicht mehr selber Rollmaterial für den internationalen Verkehr beschafft, sondern sich immer mit der jeweiligen Nachbarbahn zusammengetan. Also sie lassen TGVs aus Frankreich in die Schweiz fahren, ICEs aus Deutschland in die Schweiz, klassische Züge aus Österreich in die Schweiz und mit Italien hat man die gemeinsame Tochterfirma gegründet, um nicht selber teures Rollmaterial für den internationalen Verkehr beschaffen zu müssen.
Das hatte man ja mal früher.
Ja, das hatte man mit großem Erfolg. Man hatte die berühmten Trans-Europe-Express-Züge und man hat immer noch eine Flotte von Reisezugwagen, die mit Lokomotiven bespannt ins Ausland fahren können. Aber die SBB haben keine Triebzüge für den internationalen Verkehr beschafft.
Jetzt hat man halt diese Situation, man ist auf die Zusammenarbeit mit anderen Eisenbahngesellschaften angewiesen und hat diese Bestellung bei Alstom gemacht. Und diese Herstellerfirma nimmt uns gegenüber nicht Stellung zu diesen Problemen. Aber die können offensichtlich nicht liefern, was sie versprochen haben. Wieso eigentlich nicht? Das ist ja nicht eine Bastelbude. Das ist doch eine riesen Technologiefirma.
Ja, die Firma Alstom hat vor etwa 10 Jahren die Fiat Ferroviaria gekauft, die Weltmarktführer auf Neigezügen waren. Und da ist mit der Fusion einiges an Know-how verloren gegangen. Und nach der Erteilung des Auftrags von Cisalpino hat Alstom zuerst einen Auftrag für China abgearbeitet, hat den Auftrag für FS und für Cisalpino etwas liegen gelassen und ist mit Verspätung drangegangen und hat jetzt bei der Abwicklung Probleme.
Noch einmal, sind die Probleme lösbar? Also was kann man jetzt machen, wo diese Züge, die Gotthardlinie noch nicht befahren können? Ist das Problem lösbar?
Es gibt zwei grundsätzliche Ansätze. Entweder die Geschwindigkeiten auf der Gotthardstrecke, auf der ganzen Strecke nochmal anzuschauen und sozusagen Kurve für Kurve neu festzulegen. Vielleicht etwas da und dort etwas nach oben, da und dort etwas nach unten, je nach den Messergebnissen. Das braucht eine gewisse Zeit und bringt unter Umständen auch mehr Gleisabnutzung, wenn man dann fährt. Die andere Möglichkeit ist, die Züge umzubauen. Dann muss man in Italien das Bewilligungsverfahren wiederholen. Das ist auch recht aufwendig.
Etwas anderes gibt es nicht, zum Beispiel Züge von woanders her zumieten?
Es gibt keine griffbereiten Züge, die man bekommen kann, die alle Anforderungen erfüllen, dass man damit am Gotthard die Fahrzeiten des vorgesehenen Fahrplans einhalten kann.
Das heißt, man hat das Problem noch, bis der Gotthard-Basistunnel läuft?
Ja, man könnte natürlich neue Züge irgendwo kaufen oder bestellen, aber das geht 3 bis 4 Jahre, bis man so etwas hat. Und der Gotthard-Basistunnel soll ja in etwa 9 Jahren in Betrieb gehen.
Und dann geht's dann nur noch geradeaus, dann ist das Problem weitgehend gelöst. Walter von Andrian ist Chefredakteur des Fachblattes Schweizer Eisenbahnrevue. Island, 320.000 Einwohner klein, weit draußen im Meer, sehr eigenständig bisher. Neu legt Island nicht mehr so viel Wert auf die große Distanz. Man will näher an Europa herankommen, und zwar sehr schnell. Bruno Kaufmann.
Das älteste Parlament der Welt, das seit über 1000 Jahren bestehende Althingi auf Island, kennt seine ganz besondere Art der Debatte und Beschlussfassung. Das bekam in diesen letzten Tagen die sozialdemokratische Ministerpräsidentin Jóhanna Sigurðardóttir in aller Deutlichkeit zu spüren. So nahm die bereits auf den vergangenen Donnerstag angesetzte Schlussabstimmung zum Vorschlag ihrer rot-grünen Regierung, bei der EU ein Mitgliedschaftsgesuch einzureichen, volle 7 Tage in Anspruch. Denn im isländischen Parlament dürfen die 63 Abgeordneten der 5 vertretenen Parteien fast alles und nutzen dies auch. So wurden in den vergangenen langen Tagen und Nächten Ausschnitte aus den Wikinger-Sagas vorgelesen, bekannte Volkslieder vorgesungen und immer wieder ausführlich dargelegt, wieso so oder so abgestimmt wird. Am Ende erlebte dann heute Nachmittag Jóhanna Sigurðardóttir trotz einem knappen Resultat von 33 gegen 28 Stimmen einen großen ersten Erfolg ihrer Reformpolitik. Bereits in der kommenden Woche soll das Beitrittsgesuch offiziell in Brüssel übergeben werden. Und dann warten schnelle, aber harte Verhandlungen mit einem kleinen Land von gerade einmal 300.000 Einwohnern, das seit 1970 der EFTA und seit 1994 dem EWR angehört. Die starke Opposition gegen die EU-Annäherung, der auch etliche Mitglieder von Jóhanna Sigurðardóttirs rot-grüner Koalition angehören, hatte bis zum Schluss eine Volksabstimmung darüber gefordert, ob ein Beitrittsgesuch eingereicht werden soll oder nicht. Nun sollen aber die Isländerinnen und Isländer erst nach dem Ende der Beitrittsverhandlungen über das Ergebnis des Beitrittsvertrages befinden können. Größter Knackpunkt der Verhandlungen, welche die jetzige schwedische EU-Ratspräsidentschaft möglichst umgehend eröffnen will, ist die Fischereipolitik, bei der es große Differenzen zwischen der auf nationale Selbstbestimmung angelegten Position Islands und dem industriellen Ansatz der EU gibt. Zu reden geben wird aber sicherlich auch das Streben der Isländer, möglichst schnell der Eurozone beitreten zu können. Die isländische Wirtschaft erfüllt nämlich nach dem großen Absturz des vergangenen Winters die Stabilitätskriterien der EU bei weitem nicht. Trotzdem eröffnet die isländische Beitrittsperspektive nach den Ost- und Süderweiterungen der letzten Jahre ein neues Kapitel in der EU-Integration. Zum einen stellt sich die Frage, was nach einem Übertritt Islands in die EU mit der EFTA passieren wird, der dann nur noch drei Staaten, darunter die Schweiz, angehören wird. Zum anderen weckt auch der Reformplan der isländischen Regierung Interesse, gleichzeitig mit der Annäherung an die EU das politische System des Landes zu stärken und unter anderem Volksrechte mit Initiative und Referendum einzuführen. Schließlich hat das heutige Signal aus Reykjavik auch eine geostrategische Bedeutung, denn mit einem möglichen Beitritt eröffnet sich für die Europäische Union ein Tor zur rohstoffreichen Arktis. Ein wichtiger Anrainer der Nordpolregion Russland hat dies erkannt und in den letzten Wochen wiederholt U-Boote in isländische Territorialgewässer geschickt. Heute dann, kurz vor der entscheidenden Abstimmung, gab Moskau zudem bekannt, dass man den Isländerinnen und Isländern mit einem Kredit von gut 700 Millionen Franken unter die Arme greifen möchte. Der EU beigetreten ist Island nach dem heutigen Entscheid aber natürlich noch längst nicht. Viele weitere Hürden, intensive Debatten und vielleicht auch Gedichte und Lieder im Parlament wird es geben, bevor die Isländer in einer Volksabstimmung über die Mitgliedschaft Ende des kommenden Jahres abstimmen werden. Ein Beitritt zur EU wäre dann frühestens 2011 möglich.
Bruno Kaufmann. Christoph Franz hat die Swiss auf Erfolgskurs gesteuert, mit zum Teil sehr harten Sparmaßnahmen. Aber auch, weil er die unrealistischen Träume von einer Welt-Airline Swiss, vergleichbar mit der Swiss Air, in ihrer besten Zeit beendete. Seine nüchterne Politik praktiziert Franz jetzt auch auf seinem neuen Posten in der Lufthansa-Geschäftsleitung. Kaum im Amt hat er heute seinen Mitarbeitern eröffnet, dass er jede fünfte Stelle beim Bodenpersonal streiche. 1 Milliarde Euro pro Jahr müssten eingespart werden. Wirtschaftsredaktor Philipp Erath.
Der Luftfahrtbranche geht es schlecht. Die Passagiere bleiben weg, die Fluggesellschaften müssen ihre Preise drastisch senken. Auch die Lufthansa ist davon betroffen. Seit diesem Jahr schreibt sie Verluste. Lufthansa-Vizechef Christoph Franz, der für den Passagebereich, also das klassische Fluggeschäft, verantwortlich ist, schreibt deshalb in einem Brief an die Mitarbeitenden:
Die Nachfrage ist in allen Verkehrsgebieten zurückgegangen. Diese Situation zwingt uns zum Handeln. Es ist unser Ziel, die administrativen Leistungen in der Passage mittelfristig mit 20% weniger Stellen zu erbringen.
Diese 20% der Stellen beziehen sich auf den administrativen Bereich. Das heißt, an den Schaltern und in den Büros werden 400 Arbeitsplätze abgebaut. Für den Luftfahrtexperten Jens Flottau kommen die heute angekündigten Sparmaßnahmen nicht überraschend.
Es war klar, dass die Lufthansa in den bisherigen Strukturen nicht weitermachen konnte. Da waren an vielen Stellen Strukturen gewachsen, die einfach zu groß, zu teuer waren.
So betreibe die Lufthansa zum Beispiel gleich zwei große Umsteigeflughäfen im Heimatland, einen in München, den anderen in Frankfurt, und leiste sich an beiden Standorten die volle Infrastruktur. Die Krise zwinge nun auch die deutsche Airline effizienter zu arbeiten.
Es ist ein latent schwelendes Problem, schon seit langem. Und diese Krise hat einfach aufgezeigt, dass die Lufthansa in Teilen nicht mehr wettbewerbsfähig ist in ihren Kostenstrukturen. Es hat dazu auch eines neuen Chefs im Passagiergeschäft benötigt, nämlich Christoph Franz. Franz hat ja einen ganz hervorragenden Ruf als Sanierer, auch durch seine Zeit bei der Swiss.
Christoph Franz will aber nicht nur bei den Mitarbeitern sparen. Auch die Flughafenbetreiber, die Caterer oder die Unterhaltsbetriebe müssen zum 1-Milliarden-Euro-Sparprogramm etwas beitragen. Lufthansa will ihnen nämlich weniger für ihre Leistungen bezahlen. Lufthansa spart. Und was heißt das für ihre Tochter, die Swiss? Swiss-Sprecherin Andrea Kreuzer.
Das Ergebnissicherungsprogramm, wie es von Herrn Franz kommuniziert wurde, betrifft das Passagiergeschäft von der Lufthansa, hat insofern keine direkten Auswirkungen auf die Swiss als solches. Wir haben unser eigenes Ergebnissicherungsprogramm bereits vor einigen Wochen lanciert.
Dieses beinhaltet eine Reihe von Maßnahmen. Überzeiten müssen bezogen werden. Bei der Luftfracht gibt es Kurzarbeit, freie Stellen werden nicht automatisch wieder besetzt. Und bis Ende Jahr bleiben zeitweise bis zu 3 Flugzeuge am Boden. Zurück zum Mutterkonzern. Diesem geht es ähnlich schlecht wie der europäischen Konkurrenz, Air France KLM und British Airways. Doch Luftfahrtexperte Jens Flottau ist für die Lufthansa trotzdem optimistisch.
Strategisch würde ich sagen, steht die Lufthansa relativ gut da, denn sie hat ein Konzept, wie sie diese Krise nutzen will. Sie will andere Fluggesellschaften, kleinere Fluggesellschaften wie die Austrian oder Brussels kaufen und nachher stärker und größer aus dieser Krise hervorgehen.
Voraussetzung sei nun aber, dass die Lufthansa ihren aufgeblähten Verwaltungsapparat verkleinere. Christoph Franz muss also wie damals, als er Swiss-Chef wurde, durchgreifen.
Philipp Erath, Sie hören Echo der Zeit. Wieder wird eine Frau erschossen, die sich um Menschen kümmerte. China stärkt sein Wachstum trotz Flaute im Außenhandel und der Fußball und das Geld in den 50er Jahren in und am Jura, Grenchen, Schottfonds, Biel, Neuenburg. Das sind die weiteren Themen hier im Echo der Zeit. Der Fall erinnert an Anna Politkovskaya. Wie die russische Journalistin hatte auch die Menschenrechtlerin Natalia Estemirova brisantes Material über Menschenrechtsverletzungen gesammelt. Und wie Politkovskaya vor 3 Jahren ist Estemirova gestern wohl auch deswegen ermordet worden. Ein Unterschied allerdings fällt auf. Anders als Putin im Fall Politkovskaya sprach sein Nachfolger Medvedev von Bedauern und davon, den Mord an Estemirova sofort aufklären zu wollen. Aus Moskau der Beitrag von ARD-Korrespondent Hermann Krause.
Sie lebte mit der ständigen Bedrohung, ermordet zu werden. Dennoch war die 50-jährige, dunkelhaarige, elegant wirkende Frau alles andere als vorsichtig oder zurückhaltend. Natalia Estemirova kritisierte offen das brutale Vorgehen der tschetschenischen Sicherheitskräfte gegen Zivilisten, die dem Regime von Ramzan Kadyrov nicht passten. Kadyrov, von Putin 2007 eingesetzt, regiert Tschetschenien wie ein Diktator. Ihm werden Verschleppung, Folter und auch Morde vorgeworfen. Estemirova in einem Rundfunkinterview:
Wie viele Vermisste gibt es? Wir wissen nicht, wo ihre Gräber sind. Hin und wieder entdecken wir Knochen, deren Herkunft unbekannt ist. Der Schmerz der Menschen bleibt, solange all dies nicht aufgeklärt ist.
In Grozny leitete die alleinstehende Mutter seit 8 Jahren das Büro der Menschenrechtsorganisation Memorial. Die wenigen engen Räume waren stets überfüllt. Den ganzen Tag über kamen Menschen mit Berichten über verschleppte Verwandte und Freunde. Ihre Memorial-Mitarbeiterin Tatjana Lokshina in Grozny.
Natascha war befasst mit den schwierigsten Fällen, die andere nicht mal wagten anzufassen, denn es bestand ein enormes Sicherheitsrisiko.
Auch ihr gestriger Tag war verplant mit Treffen und Konferenzen, ihre Mitarbeiter aber warteten vergeblich. Auf offener Straße wurde sie am Morgen, als sie ihr Haus verließ, in Grozny von 4 Männern in ein Auto gezerrt. Sie konnte noch um Hilfe rufen. Am Abend dann der grausige Fund in der Nachbarrepublik Ingushetien. Natalia Estemirova wurde durch 2 Kopfschüsse getötet. Die Menschen, nicht nur in Grozny, sind geschockt. Denn Estemirova war Anlaufstelle für viele Verzweifelte, wobei sie stets konzentriert und sachlich wirkte, ohne Scheu vor den Machthabern.
An erster Stelle möchte ich die Verantwortung der russischen Behörden benennen. Die Untersuchung von Verbrechen ist abhängig vom Verhalten der höchsten Personen im russischen Staat. Auch hier in Tschetschenien sind die am wichtigsten, die im Kreml sitzen.
Beobachter vermuten allerdings, dass für diesen Mord allein die Machthaber in Tschetschenien verantwortlich sind. Da in der Kaukasusrepublik nichts ohne die Zustimmung von Präsident Kadyrov geschieht, glauben viele, dass er zumindest sein Einverständnis gab. Kadyrov war von Putin eingesetzt worden, vielen gilt er als kriminell. Dass gerade Kadyrov die Untersuchung an sich zog, betrachten Menschenrechtler als zynisch. Möglicherweise hat deshalb auch der Kreml einen eigenen Ermittler in den Nordkaukasus geschickt. Auffallend ist, dass genau wie bei dem Besuch des damaligen russischen Präsidenten Wladimir Putins in Deutschland 2006 eine Menschenrechtlerin ermordet wird. Damals war es Anna Politkovskaya. Diesmal allerdings reagierte der jetzige Präsident Medvedev anders. Er verurteilte sofort aufs Schärfste die Ermordung und versprach vollständige Aufklärung.
7,9%, so stark ist Chinas Wirtschaft in den letzten Monaten gewachsen. Das ist mehr, als Ökonomen vorausgesagt hatten. Das Wachstum wird primär im Inland, in China selber erwirtschaftet. Konsum und Industriegüterproduktion legten zu. Der Außenhandel ist wegen der anhaltenden Krise noch immer schwächer. Anders als etwa die Schweiz kann sich ein Riesenland wie China offensichtlich am eigenen Markt aufrichten. Jedenfalls scheint es ganz so, als ob das, vor wenigen Monaten von Experten noch als vermessen eingestufene Ziel der Regierung von einem 8% Wachstum für das Jahr erreicht werden könnte. Und davon wiederum profitieren nicht nur die Chinesen. Der Beitrag von Urs Morf aus Peking.
Bis letzten Herbst war China jahrzehntelang zweistellige Wachstumsraten gewöhnt. Doch dann brach plötzlich die ausländische Nachfrage nach all den Konsumgütern «Made in China» zusammen. Die Volksrepublik drohte, in den Strudel der Weltwirtschaftskrise gezogen zu werden. Dass Chinas Wirtschaftswachstum nach einem Absacken im ersten Quartal jetzt im zweiten Quartal wieder so stark angezogen hat, ist Folge des massiven Eingreifens der Pekinger Regierung. Sie reagierte schneller als andere Regierungen mit einem umgerechnet fast 700 Milliarden Franken teuren Programm, das in drei Richtungen zielte. Erstens investierte der Staat in zahllose Infrastrukturbauten, von Straßen über Eisenbahnen, Flughäfen und Bewässerungsanlagen bis zu Tausenden von Spitälern. Das half, die Kapazitäten der Stahl- und Baustoffindustrie auszulasten und hat Millionen von Arbeitsplätzen geschaffen. Zweitens fing die Regierung an, den Konsum großer Teile der ländlichen und der ärmeren städtischen Haushalte finanziell zu unterstützen. Das bewirkte, dass Millionen von Chinesen neue Handys, Kühlschränke, Fernseher, Klimaanlagen, ja sogar Autos kauften. Das wiederum half der Konsumgüterindustrie, das Absacken der Ausfuhren abzufedern. Zum Dritten hat Peking die staatlichen Banken angewiesen, die Kreditvergabe zu lockern. Bis Ende Juni haben sie wertmäßig 120% mehr Kredite vergeben als im ersten Halbjahr 2008. Das ist, wie auch die Zentralbank eingesteht, der heikelste Punkt der Konjunkturankurbelung. Denn wie viele Kredite in Industrien geflossen sind, die ohnehin schon an Überkapazitäten leiden, wird erst die Zukunft zeigen. Vorläufig steht aber fest, dass die Kredite zahllosen Unternehmen ermöglicht haben, Kündigungen zu vermeiden, die Produktion zu steigern und sogar in modernere Anlagen zu investieren. Nur auf die ausländische Nachfrage nach chinesischen Produkten haben sich die Stimuluspakete nicht ausgewirkt. Die Exporte und die Importe liegen immer noch um mehr als 20% unter denjenigen des Vorjahres. Trotzdem profitieren vom Wachstumsschub jetzt schon auch viele ausländische Firmen. Diejenigen, die in China für den hiesigen Binnenmarkt produzieren. Ausgerechnet der marode amerikanische Autohersteller GM beispielsweise hat bis Ende Juni in der Volksrepublik den Absatz um satte 38% steigern können.
Osmov in Peking. Alex Frey, die Sturmspitze der Nationalmannschaft, will nach Hause zum FC Basel. Lesen wir heute. Die beiden Probleme dabei, er koste 6 Millionen Ablöse und er verdiene 1,5 Millionen im Jahr. Das muss der FC Basel noch regeln, bis der Deal klappt. Kurz, wir sind beim lieben Geld. Beim Thema unserer Rendezvous und Echo Sommerserie, genauer bei Fußball und Geld. Noch genauer geht es da um den Fußball der 50er und 60er Jahre und die Tatsache, dass damals wegen der wirtschaftlichen Verhältnisse nicht nur Basel, Zürich und Bern eine große Rolle spielten, sondern auch die Uhrenstädte am Jura-Südfuss. In La Chaux-de-Fonds beispielsweise wurde groß aufgespielt. Biel und Grenchen gehörten ebenfalls zur Spitze. Das hatte mit Geld zu tun, aber anders als heute etwa in einem Fall Frei. Reto Held hat sich auf die Suche gemacht nach den Überbleibseln dieser Ära und er wurde in Grenchen fündig.
6. Juli 2009. Grenchen, 17.55 Uhr. In wenigen Minuten beginnt ein kleines Stück Schweizer Fußballgeschichte. Ein Überbleibsel aus einer recht fernen Vergangenheit.
Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Fußballfans, herzlich willkommen zum ersten Spiel vom heutigen zweiten Abend vom Uhrencup.
Den Uhrencup gibt es seit 1962. Heute ist es ein Vorbereitungsturnier auf die Saison. Bei seiner Gründung stand der Cup vor allem für zwei Dinge. Erstens erklärt Arnold Schenk, Gründer der Intersportkette, langjähriger Unterstützer des FC Grenchen und Mitbegründer des Uhrenköps.
Wir haben für dort mal ein Verhältnis, ein schönes Stadion bekommen, eine schöne Anlage mit einer Betontribüne. Da hat der Solothurn noch lange die Holztribüne gehabt. Und wir haben also gesagt, da muss man irgendetwas machen.
Um diese Tribüne gebührend einzuweihen. Aber zum Stichwort Uhrenköp hat der 87-Jährige noch mehr.
Notstand, das Geld ausgegangen, etwas machen, Attraktives, also nicht nur das Geld, sondern auch schauen, dass etwas läuft.
Eine der Aufgaben, die der Fußball früher eben auch hatte. In einer Zeit, in der es kaum andere Vergnügungsmöglichkeiten gab, war der Uhrenköp eine der ganz großen Attraktionen für die Heerscharen von Fabrikarbeitern der Uhrenindustrie. Ries Fankhauser, der in dieser Zeit selber bei Grenchen spielte, erinnert sich.
Ich habe 2-3 Matches gespielt im Uhrenköp, wo 10'000 und 12'000 Personen im Finale waren. Und dann war der praktisch nur eine Ausländermannschaft, hauptsächlich war IB dabei und immer noch der, wo etwa Schweizer Meister war, so Basel oder der FC Zürich. Und wir hatten enorme Zuschauerkulissen.
Heute, 47 Jahre später, sind es immerhin etwas mehr als 7'000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Anlage ist noch dieselbe und damit heute natürlich nicht mehr modern. IB ist noch immer dabei, dazu Basel, damit die Nummern 2 und 3 der Schweiz und dazu noch 2 ausländische Top-Teams. Ohne Zweifel ist damit in Grenchen, mindestens für Schweizer Verhältnisse, der Spitzenfußball wieder zu Gast. Dass der Spitzenfußball im Jura-Südfuss nur noch zu Gast ist, das war nicht immer so. In den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts waren mit La Chaux-de-Fonds, Biel und Grenchen fast durchgehend 2 bis 3 Städte aus dieser Region in der Nationalliga A vertreten. Und das ist kein Zufall. Sie alle sind Uhrenstädte und die Uhrenindustrie boomte in dieser Zeit. Peter Applenalp, Professor für Strategie und Wettbewerbsfähigkeit an der Fachhochschule Nordwestschweiz.
Also die Uhrenindustrie in den 50er Jahren ist natürlich eine zentrale Industrie für die Schweiz und vor allem für diese Region. In jener Zeit hat die Schweiz bis zu 90% der Uhren weltweit produziert und war der absolute Leader in dieser Branche weltweit.
Und sie löste damit nicht nur im Jura-Südfuss ein Hochgefühl aus, was in diesem Beitrag der Schweizer Wochenschau von 1962 spürbar wird.
Industrie, die Uhrenindustrie, einst ideales Handwerk für verschneite Winter, heute Exportwohltat für das ganze Land.
Und damit einer der Hauptgründe für die gute Wirtschaftslage in der Schweiz. Von 1950 bis 1968 beispielsweise verdoppelte sich in der Uhrenindustrie der Lohn. Pietro Scandola, Leiter des Museums Neuhaus in Biel, die auch eine Dauerausstellung zur Uhrenindustrie hat, erklärt das Grundgefühl dieser Zeit so.
Das ging nur aufwärts. Man war sehr optimistisch, man war sehr technikgläubig und das Wort Krise war in weite Ferne gerückt. Und in der damaligen Situation war das auch verständlich.
Und naheliegend, auch der Fußball in den Uhrenstädten hatte in dieser Zeit seine Blüte. 1947 wurde Biel Schweizermeister. 1954, 55 und 64 gelang La Chaux-de-Fonds dasselbe Kunststück gar 3-mal. Der FC Grenchen wurde in derselben Zeit 1-mal Vizemeister und holte 1959 den Cup-Sieg. Und in der Saison 1965-66 waren 8 der 28 Vereine der obersten beiden Ligen Uhrenstädte. Neben den erwähnten waren dies Moutier, Solothurn, Le Locle, Pruntrut und Cantonal-Neuchâtel. Allerdings unterstützte die Uhrenindustrie den Fußball nicht mit den ganz großen Schecks, wie das heute große Firmen oft tun. Arnold Schenk, der den FC Grenchen seit über 40 Jahren unterstützt und eine Zeit lang auch leitete.
Es ist einfach so, es ist eine Legende, wenn man glaubt, dass früher die Gelder reichlich geflossen sind von der Uhrenindustrie. Es ist einfach nicht so.
Beziehungsweise nur in Ausnahmefällen. Die Uhrenindustrie bot dem Fußball aber trotzdem sehr viel. Neben den tausenden Arbeitern, die Zeit hatten, sich die Spiele anzuschauen, vor allem Arbeit für seine Spiele.
Also ganz früher, so sagen wir mal, bis in die 50er, 60er Jahre war es so gewesen, dass man für eine gute Stelle noch Spieler hat bekommen, die nach Grenchen gekommen sind, die in der Uhrenbranche recht gut entlohnt wurden. und eine Prämie gegeben hat, dann hat man auch ganz gute Spieler bekommen. Das hat eigentlich gut geklappt bis dahin.
Davon profitierte auch der langjährige Nationalliga-A-Spieler Rees Fankhauser, der es in dieser Zeit fast bis zum Nationalspieler brachte.
Was bei uns vielleicht so war, ist, man hätte durch das, was man Fußball gespielt hat in der Nationalliga A, hat man vielleicht einen besseren Job bekommen. Und das war der grosse Vorteil von uns.
Aber auch für die Betriebe. Arnold Schenk, Gründer der Intersportkette, beschäftigte selber immer wieder Spieler.
Ich muss also sagen, die guten Sportler sind meistens, also mit wenigen Ausnahmen, auch gute Arbeiter oder Angestellte.
Die nach einem 9-Stunden-Tag in der Fabrik ihrem Hobby nachgingen.
Ja, von einer Belastung haben wir hier überhaupt noch nie gesehen. Das war keine Belastung. Das war ein Dörfer, würde ich sagen. Oder? Wir haben so den Plausch am Fußball. Und meine, in Grenke war immerhin dazu mal ein recht renommierter Club. Und das war für uns ein grosses Hobby. Und da hat man das sicher hat man das gerne gekauft, dass man nach der Bude gerade direkt das Velo genommen hat, unter das Fütti, und ist nachher auf den Schubplatz trainieren.
Aber nicht nur die Belastung war damals kein Thema. Auch das liebe Geld spielte damals eine viel kleinere Rolle.
Im ersten Spiel, das ich 1953 gespielt habe, hatten wir ein Unentschieden und wir haben dann jeden 20 Franken bekommen. Das ist alles. Und wenn wir gewonnen haben, hat es 50.
Beträge, die heute ein Lächeln auslösen, die allerdings damals nicht schlecht waren.
Gut, das ist schon, das ist immerhin schon etwas gewesen. Wir haben 150 Franken Anfang 50er Jahre. Das hätte man schon brauchen können. Das war etwa ein Drittel von meinem Lohn.
Und ein einziges Mal war es dann gar mehr als ein ganzer Monatslohn.
Das Höchste, was ich eigentlich bekommen habe, ist 59, wo wir den Cup-Final gewonnen haben. Das darf ich sagen, das waren 500 Franken.
Heute bekommt man dafür nicht einmal mehr zwei Paar Fußballschuhe, das die Spieler beim aktuellen Uhrencup tragen. Das Ende der Jubelzeit im Jura Südfuss kam mit der Uhrenkrise. Pietro Scandola.
Die ganz große Krise kommt dann nach 1973. Die Uhrenindustrie wird ganz hart getroffen. Es entstehen neue Produzenten in Japan, Amerika. Die elektronische Uhr kommt auf. Aber die Schweizer Uhrenindustrie war auch zu aufgebläht. Es gab zu viele Anbieter. Und die Krise der 70er Jahre traf alle Uhrenmetropolen ganz hart.
Im ganzen Jura Südfuss geht von den 1500 kleinen und mittelgroßen Betrieben über die Hälfte Konkurs. Statt 70.000 Angestellten hat es in der Uhrenindustrie in etwa 15 Jahren nur noch etwas mehr als 30.000. Und das hat für den Fußball fast schon fatale Folgen. Neben dem Geld, das nicht mehr verfügbar ist, geht der Uhrenindustrie auch die Arbeit aus. Arbeit für Fußballer gibt es immer weniger. Und sie ist auch immer weniger gefragt. Schließlich entwickelt sich der Fußball immer mehr in Richtung Profispiele. Und noch ein Phänomen der großen Uhrenkrise macht dem Fußball arg zu schaffen. Arnold Schenk, der später auch Präsident des FC Grenchen war, konnte von der Uhrenindustrie bald kaum noch Geld erwarten, weil...
Weil die Fabriken, die noch früher Persönlichkeiten, Besitzer da waren und immer noch etwas haben können geben, mal einen Spieler zahlen und so weiter, die sind langsam Konzern geworden und sind anonyme Gesellschaften geworden und dann hat es überhaupt kein Geld mehr gegeben von dieser Seite.
Ähnlich ging es den anderen Uhrenstädten. Und so überrascht es nicht, dass 1975, also zwei Jahre nach der großen Uhrenkrise, mit La Chaux-de-Fonds und Biel gleich zwei Uhrenstädte aus der Nationalliga A absteigen. Trotz gelegentlichen Aufstiegen ist das der eigentliche Schlusspunkt der Erfolge der Uhrenstädte im Schweizer Fußball. Heute spielt der dreifache Schweizer Meister La Chaux-de-Fonds in der zweiten Liga. Ähnlich erging es dem FC Biel, der ebenfalls bis in die zweite Liga abstieg, sich mittlerweile aber wieder in die Challenge League emporgearbeitet hat. Und auch der FC Grenchen dümpelt irgendwo in der ersten Liga herum. Und das wird auch so bleiben, sagt Arnold Schenk.
Wer das nicht begreift, der sieht falsch. Ich meine, es gibt natürlich eine Möglichkeit. Wenn jetzt ganz plötzlich ein ganz grosser Mann in Grenchen kommt, die einen Wohnsitz hat, oder der Herr Hayek wäre jetzt vom Fußball angefressen, und würde sagen, so, jetzt mache ich mal mit, dann würde er vielleicht ein paar Jahre mitmachen und dann ist allerhand möglich.
Zum Beispiel das Comeback der Uhrenstädte in der höchsten Fußballliga. Bis dahin bleibt den Leuten am Jura Südfuss nur der Gang zu IBE oder Xamax oder eben an den Uhrencup, bei dem es an diesem Abend gut ausgeht für den Schweizer Fußball. IBE und Basel gewinnen ihre Spiele. für die Region aber viel wichtiger.
Wenn man wirklich etwas, einen rechten Match kann sehen, ist es wirklich nur noch der Mauergöp. Und wenigstens einmal im Jahr, kann man sagen, sieht man wieder tollen Fußball.
Das liebe Geld im Fußball, Variante 1950, 1960 am Jura Südfuss. Der Beitrag zur Sommerserie von Sportredaktor Reto Held. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Marcel Jecke. Für die Nachrichten Christian Moser. Am Mikrofon war Kaspar Selk.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.